Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Yves Brunschwiler von Spotify. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 224. Ich bin Gabriel, moderiere das hier seit 2018 und als Vater von drei Töchtern interessiere ich mich für die Frage, wie die Zukunft der Arbeit aussieht und wie sie auch menschenfreundlicher sein kann. Bei mir ist heute meine jüngste Tochter, Frieda. Frieda, wirst du irgendwann auch mal einen Podcast machen?
Ja.
Ja?
Ja, aber nicht so doll.
Nicht so doll, aber worüber würdest du gern mal sprechen?
Um Stühle.
Über Stühle. Das müssen wir noch sehen. Vielleicht macht sie einen Vitra-Podcast. Wir gucken mal. Heute geht es auf jeden Fall um Podcasting tatsächlich auch und über die größte Podcast-Plattform. Wir sprechen mit Yves Brunschwiler über Spotify. Muss ich euch nicht erklären, was Spotify macht? Und der Yves ist Head of Sales Central Europe bei Spotify. Wir sprechen natürlich über seine Story. Wie ist er zu Spotify gekommen? Er war lange, lange bei Google. Was hat ihn von Google weggebracht hin zu Spotify? Und wir schauen natürlich auch, was macht Podcasts relevant und erfolgreich auf Spotify? Was kann er da auch für Tipps teilen? Und wie sieht auch die Kultur aus bei Spotify? Ja, die große Spotify-Culture, oft kopiert, nie erreicht, Fragezeichen. Auch das natürlich heute Thema. Wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Desklee, eurer neuen Desk-Sharing-Plattform. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie das Büro in Zukunft besser gestaltet werden kann, dann solltet ihr nicht nur eure Mitarbeitenden fragen, was die glauben, was eine gute Idee wäre, sondern ihr solltet vor allen Dingen ein Tool einsetzen, um das Ganze auch zu gestalten. Und hier kommt Desklee ins Spiel mit einer intuitiven App, die ihr euren Mitarbeitenden anbieten könnt. Die können darin ihren Arbeitsplatz buchen, ihren Raum, aber auch andere Ressourcen wie einen Parkplatz zum Beispiel, all das kann man daran buchen und ihr seht wiederum, wie die Auslastung ist. Ihr könnt daraufhin auch gewisse Flächen anders nutzen, wenn ihr merkt, dass die gar nicht nachgefragt werden. Das Ganze also sehr intuitiv. Schaut euch das mal an. Ich packe euch natürlich den Link in die Shownotes. Würde vorschlagen, ihr probiert es mal aus. Es gibt natürlich eine Demo. Es gibt auch viele Erfahrungsberichte. Und dazu gibt es also eine Page und natürlich auch einen fetten Rabatt für alle, die hier zuhören. New Work Chat Podcast HörerInnen für Desklee. Also das Thema Büro der Zukunft lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Yves heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin Gabriel. Schöne Grüße aus Ratingen, Düsseldorf.
Yves, freut mich, dass du da bist. Heute am Freitag, kurz vor dem Wochenende.
Ich sage mal grundsätzlich schon eher einer meiner Lieblingstage im Vergleich so zum Montag mit dem Wochenende knapp voraus. Von dem her, ich versuche grundsätzlich schon auch rechtzeitig rauszukommen, um einfach für die Familie ein bisschen früher da zu sein am Freitag. Ja.
So geht es mir auch. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide auch Väter sind. Da muss man auch immer ein bisschen was berücksichtigen. Und genau. Ja, wir wollen heute mal schauen, wie ihr bei Spotify arbeitet. Da ist ja schon viel drüber geschrieben worden, auch die Kultur von Spotify. Einige versuchen das zu kopieren, das Spotify-Modell. Was hat euch erfolgreich gemacht? Ich glaube, wir müssen grundsätzlich nicht erklären, wer ihr seid, was ihr macht. Aber wir fangen mal bei dir an. Ich habe nämlich eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, die ist 10, die spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst.
Hallo Mathilda, ich leite ein Team und wir kümmern uns um Brands wie ein Toys R Us oder Baby Walz, die gerne ihre coolen Produkte entsprechend auch via Spotify an die Hörer verkaufen möchten.
Baby Walz, da wäre sie jetzt wahrscheinlich beleidigt. aber Toys R Us.
Ja, sie ist zu alt, stimmt, sie ist 10, ne? Ja,
ja. Sie spielen ja auch gar nicht mehr so viel mit haptischen Spielzeugen, ne? Die sind ja auch wirklich nur noch in dieser digitalen Welt. Ich muss sie ja immer schon vom Handy wegziehen.
Siehst du, ich bin komplett noch bei meiner Tochter, 3 Jahre alt von denen.
Ja, aber Eve, vielleicht kannst du uns mal einen Background zu dir geben. Man hört schon, du kommst nicht unbedingt aus der Düsseldorfer Region. Wo kommst du her und wie hast du so deinen Einstieg in die Arbeitswelt gefunden?
Ach, schade, dass man es noch nicht hört. Ich bin auch stolzer, doch auch stolzer Schweizer und ich werde den Akzent im Deutschen nicht los, das ist halt so. Genau, gebürtig aus Zürich, aus der Schweiz und beruflich bin ich dann tatsächlich auch zuerst in Schweizer Unternehmen eingestiegen, Nestlé. Habe da 2,5 Jahre was ganz anderes gemacht. Ich war da im internen Audit. Ich komme auch mit dem Abschluss auf Corporate Finance und Accounting, also sehr, sehr datenlastig. Ja. Und man wird schon fast sagen, langweilig. Und ich bin nicht ganz dem gefolgt, aber schon auch in die Gegend rein, eben als Internal Auditor. Habe sehr viel erleben dürfen, sehr viel gesehen in 2,5 Jahren, weil ich global tätig war oder unterwegs. Und dann habe ich nach so 2,5 Jahren gedacht, jetzt muss ich noch mal was anderes sehen. Ich habe vieles mitgenommen aus der Uni, ich kann dir aber vieles einfach auch nicht mehr rezitieren. Aber eines war, als ein Professor gesagt hat, hey, in den ersten 10 Jahren müsst ihr zwischen 3 bis 5 unterschiedliche Jobs machen oder Stationen durchgehen. Ihr müsst Erfahrung sammeln, bevor ihr sagen könnt, und that's it. Ja. Und dem bin ich getreu. Nach 2,5 Jahren habe ich gesagt, ich andere Industrie, IT war im Boom und bin dann zu Google rübergewechselt nach Irland.
Also, wie sah der Bewerbungsprozess aus? 10 Stufen?
Der Bewerbungsprozess bei Nestlé, hätte ich jetzt gesagt, war härter als bei Google. Google waren 4 Interviews und die sind ja sehr strukturiert. Ja. Also ich kenne es ja selber dann mit 10 Jahren selber bei Google. Wo man halt gewisse Aspekte, also Cognitive Ability, dann Fit auf die Rolle, Fit fürs Team und auch so, man nennt es Googliness, so klärt das, so Cultural Fit. Ja. Und bei Nestlé war es damals, so viel ich mich noch erinnern kann, waren das 10 Interviews, ein ganzer Assessment-Tag. Ja. Also da war gefühlt Google easy.
Die Google-Kultur ist natürlich auch interessant. Was hast du aus der Zeit mitgenommen, was dir für deine Arbeit wichtig ist?
Boah, ich habe in 10, fast 11 Jahren sehr viel mitgenommen. Also grundsätzlich an persönlichem Wachstum. Aber ich würd noch mal zurück den Dreh auf Nestlé machen. Was habe ich bei Nestlé mitgenommen? Ja. Nestlé, über 200.000 Leute, global verteilt, kleinteilig, ne, die ganze Wertschöpfungskette. Und ich durfte tatsächlich auch alles sehen. Und ich habe da definitiv mitgenommen, so der Respekt für all die unterschiedlichen Kulturen, in denen ich auch dann arbeiten durfte. Und wenn ich das jetzt drehe, aber da drehe so zu Google hin, so bei Nestlé war es so, Kleider machen Leute, wir waren aus dem Head Office, aus der Schweiz irgendwo in einer Fabrik und wir mussten am ersten Tag auf jeden Fall im Anzug erscheinen. Ja. Das war wichtig, weil wir sind die Vertreter vom Senior Management und vom Head Office. Was bei Google definitiv nicht der Fall ist. Also Google ist nicht mehr Kleider machen Leute, sondern tatsächlich Kompetenz machen Leute. Und das war für mich unglaublich schön, ein sehr positiver Dreh auch, dass ich mich nicht mehr so verkleiden muss, sondern wirklich das, was ich wiedergebe und wer ich bin, wichtiger ist, als was ich trage. Und aus der Kultur habe ich definitiv mitgenommen, oder was mich immer begeistert hat, ist die Transparenz, die interne Transparenz, die ich auch heute versuche weiterzugeben und weiter auch zu leben, weil es hat mich, je transparenter man ist oder auch eben Google, desto einfacher ist es, Entscheidungen nachzuvollziehen, ja, oder Entscheidungen selber treffen zu können, halt je nachdem, in welcher Rolle man ist. Also das ist das eine. Das andere ist, ich bin da reingekommen und ich habe halt sofort ein Book of Business übernehmen müssen oder dürfen und einfach komplette Freiheit. Und egal wann du was erledigst, du weißt halt, was dein Ziel ist und du hast halt vollkommene Freiheit bekommen. aber eine Klarheit in wofür du zuständig bist. Und dass diese Verantwortung, dass jeder wirklich eine klare Verantwortung hatte, das ist auch etwas, wo man wirklich das Vertrauen in die Mitarbeiter gibt. Und man sagt eben, man sollte Leute einstellen, die cleverer sind als einen selbst. Und da kann ich schon sagen, da hat Kuhl auch lange einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also, und das, dem habe ich selber auch immer folgen wollen, auch in den unterschiedlichen Stationen bei Google. Und das ist auch etwas, also diese Verantwortung übergeben und wirklich auch loslassen. Und schlussendlich, ne, der Spaß. Also, es ist alles for free da. Und das gründet ja auf einem ganz einfachen Prinzip, dass ihr geht ihr eh miteinander essen. Und wenn wir das auch noch gratis geben, dann geht ihr umso mehr noch mit euren Mitarbeitern essen. Und dann ist es, das fördert einfach nochmal die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit den unterschiedlichen Kolleginnen und den unterschiedlichen Abteilungen. Ja. Das sind schon faszinierend, wie sie das auch immer noch leben und umgesetzt haben. Ja.
Man könnte jetzt sagen, Google, das ist doch ein toller Arbeitgeber, da kann man doch eigentlich dann auch bleiben. Für dich ging es dann aber nochmal weiter. Also du kannst uns gerne mal verraten, warum es weiterging und warum dann auch zu Spotify und damit vielleicht auch verbunden die Frage, wann hast du so auch das erste Mal mit Musikstreaming Kontakt gehabt?
Google ist ein genialer Arbeitgeber und wie gesagt, ich bin sehr, sehr offen und auch ganz klar, dass ich habe sehr viel profitieren dürfen in den 10 Jahren und das hat mich auch nichts wirklich weggetrieben, aber das war mit Geburt meiner Tochter, war halt so der Punkt, wo ich selber mal überlegt habe, okay, was will ich eigentlich? Also ich muss noch 25 Jahre arbeiten. Will ich das in dieser Rolle machen oder sehe ich mich 25 Jahre noch bei Google? Denke ich, es ist einfach noch zu früh, um schon so sesshaft zu werden. Ja. Ich hatte dann damals jetzt auch nicht groß, ich habe intern zuerst geschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten, weil ich eben auch gerne bei Google geblieben wäre. Aber ich war auch immer und bin heute, und ich sage das auch gerne in diesem Podcast, wenn es um eine Career Development geht, ich habe immer früher selbst einmal im Jahr einen externen Prozess gemacht, um selber einfach auch zu sehen, okay, was gibt es da draußen, und auch den Marktwert selber auch so ein bisschen in die Hand zu nehmen und zu eruieren. Und ich sage das heute auch jedem in meinem Team, hey, ich würde nie böse werden, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ja, ich bin jetzt hier im Prozess, sage ich, super, hey, aber ich hoffe, es ist auch eine Rolle, die wirklich auch spannend ist, weil man muss es auch ernst nehmen. Und so bin ich nach dieser Selbstreflexionszeit bin ich dann aber eher per Zufall von einem Ex-Googler bei Spotify angesprochen worden, so hey, wir hätten hier diese Rolle, hast du Bock? Ich kann mir vorstellen, dass du ein guter Fit wäre. Das heißt, jemand, der mich kannte in einer Lead-Position bei Google, der die Google-Kultur kennt, aber auch die Spotify-Kultur, hat mir gesagt, hey, du, ich glaube, das ist ein guter Fit. Das ist natürlich schon mal sehr hilfreich. Und dann bin ich da in diesen Prozess eingestiegen. Muss aber auch sagen, dass ich Spotify schon als Brand vorher, etwa 3 Jahre vorher, schon mal so in Betracht gezogen hätte. Also ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht, so, wo würde ich gerne vielleicht mal arbeiten? Ja. Und da war Spotify schon mal drauf. Von dem her war es dann für mich einfach zu sagen, ja klar, da versuche ich mich. Und bin dann reingekommen. Zum Streaming, ich seit eh und je, also ich bin alles, was Takt und Musik selber machen, da bin ich vollkommen raus. Also das geht nicht, ich bin eher auf der Sportseite verankert. Aber Musik hat mir immer sehr, sehr viel gegeben und gibt mir immer noch so viel. Und ich war von Anfang an bei Spotify, glaube ich, auf Premium oder definitiv bei Spotify dabei. Und entsprechend ist es einfach so, weswegen ich auf bei dem Unternehmen arbeiten, das mich tagtäglich auch begleitet. Und das ist, ja, so sind dann irgendwie die zwei zusammengekommen mit ein bisschen Glück und anscheinend meine Persönlichkeit und das, was ich gesagt habe, hat auch gepasst und entsprechend bin ich dann habe ich das Angebot bekommen. Das war noch, ich weiß noch, war 23. Dezember 2021. Ich dachte, okay, das
perfekt.
Das muss ich machen, ja. Ja.
Ich komme ja aus der Musik. Ich habe früher ganz viel Musik gemacht, jetzt auch ein bisschen weniger mit 3 Kindern.
Du hast gerappt,
ja, ich habe mal gerappt. Ich habe mir sogar heute ein Cap aufgezogen. Man könnte sogar fast denken, ich mache das noch. Und genau, im Hip-Hop-Bereich und ist ja alles aus so einer Vinylzeit, ne, kommt das ja. Ich habe auch noch ein paar Schallplatten hin und wieder kaufe ich mir auch mal eine. Und dann haben wir eigentlich so diese ganze Entwicklung mitbekommen, ne? Also Schallplatte, Kassette, Minidisc zwischendurch, CD natürlich. Dann irgendwann diese ganzen Downloads, Napster und was es da alles gab. Weiß ich noch, wie wir uns da so auch Nächte um die Ohren geschlagen haben, wenn man mal so ein Zeitbudget hatte im Internet. Und dann irgendwann, als so Streaming kam, waren wir so, oh krass, dann hast du wirklich Zugriff auf all das, was ja ein Luxus heutzutage ist für uns, wenn man es auch anders kennt. Für die Kinder ist es ja normal, also ne, meine Kinder, 14, die Große, die geht halt damit aus dem Haus, die haben ja auch immer die Knöpfe im Ohr, also mindestens in einem, es ist immer so dabei. Und für die ist es dann auch unverständlich, wenn ein Song nicht zu finden ist zum Beispiel. Es ist doch eigentlich, gehört doch dazu, es muss doch da sein, genauso wie Filme, ja, und Serien, ist immer alles verfügbar. Ja, genau. Also sie sind da schon ziemlich verwöhnt, aber worauf ich nur hinaus wollte, ist, es hat sich natürlich für Musiker auch viel verbessert für die eigene Vermarktung, ja. Und das ist natürlich ja dann auch wiederum euer Geschäftsmodell. Dieser Deal, wir bieten euch eine Plattform und wiederum profitieren wir beide von dieser Geschichte. Darüber ist ja auch viel geschrieben worden. Es gibt auch eine Serie auf Netflix. Wie viel hat die mit der Wahrheit zu tun eigentlich?
Intern wird ganz klar gesagt, dass Daniel wurde auch angefragt dazu, hat sich herausgenommen, weil er mag auch den Rummel um seine Person grundsätzlich nicht. Aber irgendwas müssen sie ja auch gedealt haben, weil sie durften ja auch das Logo verwenden etc. Es wird gesagt, dass das da nicht sehr viel der Wahrheit entspricht und es auch jeder neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei Spotify darf zu den Intro-Days. Intro-Days ist auch wieder Musik. Ne? So beginnt das Ganze. Das heißt, werden alle mal nach Stockholm geflogen und da steht dann Daniel Ek und sein Management-Team und tatsächlich auch onstage Martin Lorenzen und Daniel Ek. Und wie die sich auch immer, man merkt schon diese Dynamik zwischen den Zweien, wie sie es dann erzählen. Und das ist dann schon normal. Ein bisschen anders, aber eine gewisse Wahrheit ist da sicher auch mit.
Genau, und das ist ja dann auch so euer Kulturverständnis, ne? Ihr versteht euch als Band.
Korrekt.
An welchem Instrument bist du denn?
Ich bin eher Bühnenmitarbeiter hier. Genau, ja, Band ist die schöne Analogie, finde ich, oder auch ein Lied, ne, eine Symphonie, das hat dann so viele Komponenten, eine Band hat so viele Komponenten, das inklusive der Bühnenmitarbeiter und allem, es muss ja alles passen, dass es eine geile Show wird und das ist ja die Analogie, mit der wir uns auch intern, mit der wir sprechen, mit der wir uns auch abgeben, das Bandmanifest und die Sprache und alles geht darauf hin, dass wir müssen in Sync sein zwischen all den verschiedenen Komponenten, damit das Lied und eben die Show dann auch für alle unglaublich erfolgreich wird. Und das ist genau diese Band-Analogie.
Ja, ein sehr schönes Bild, wie ich finde, ein sehr positives. Ich habe ein paar Jahre in der Werbung gearbeitet, da wurde auch immer orchestriert. Wir orchestrieren die Kampagne und ne, es muss sich gut im Endergebnis anhören. Und ihr sagt ja auch, ihr seid eine Purpose-Driven Company. Das erlebe ich natürlich sehr, sehr viel, das ganze Thema Purpose, diese Diskussionen darum geht es auch hier bei mir im Podcast natürlich. Welchen Stellenwert hat denn Purpose für euch bei Spotify? Also wie wird es konkret und spürbar?
Schlussendlich ist die Mission immer noch dieselbe und die wird auch bleiben, solange es Spotify gibt. Ne? Wir wollen ja dir auch als Künstler, ne? Auch als Podcaster, aber es kam jetzt erst aus der Musik, ja, Möglichkeiten geben, deine Kreativität freizusetzen, dann darauf basierend auch noch ein Leben zu verdienen und unseren Nutzen, also den Hörerinnen wie mir, die Möglichkeit geben, von dieser Kreativität zu schöpfen und sich inspirieren zu lassen. Und das bleibt genauso. Und auch in meiner Rolle heißt es, nicht nur die Werbetreibenden glücklich zu stellen, sondern dass ja die richtige Werbung dem richtigen Nutzer im richtigen Moment ausgeliefert wird. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite auch gerade im Podcast-Bereich, ne, auch mehr Künstlern die Möglichkeit geben, mit ihrer Kunst leben zu können. Mhm. Und da, das ist umso mehr jetzt nochmal ein wichtiger Aspekt. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu meiner Rolle, vielleicht einen kurzen Schwenker. Aber es ist, die Monetarisierung vom Podcast ist so zentral, läuft sehr, ich sag mal, singulär, wenn man sagt, okay, ich als Podcaster, ich hole jemanden rein, aber du hast eine coole Hörerschaft dahinter und wir versuchen halt jetzt Technologien auch zu entwickeln, die es möglich machen, einem eben genau diesen Connect zwischen Werbeträger und dem Nutzer, der dich hört, ja, im richtigen Moment zu geben. Und das sollte dir dann entsprechend auch wieder den Benefit geben, dass du ein bisschen mehr dazu verdienst und auch deine Kunst weiterleben kannst und ausführen kannst und kreieren.
Also win, win, win. Alle Parteien haben das, etwas davon, ne?
Das sollte das Ziel sein, ja.
Lass uns noch mal einmal über die Kultur sprechen. Das Spotify-Modell ist so eins, was immer wieder angeführt wird. Auch Google-Kultur wird immer gern mit reingenommen. Das sind offensichtlich sehr prominente Kulturen, weil sich darüber auch viele Gedanken gemacht wurden. Vielleicht kannst du uns auch mal vorstellen, welche Werte euch dabei wichtig sind und was es dann am Ende für euch auch ausmacht. Du hast ja nur auch den Vergleich, ja, du hast ja auch in anderen Unternehmen gearbeitet.
Als ich mich näher mit Spotify auseinandergesetzt habe, war es natürlich klar, ich gehe mal aufs Bandmanifest und lese mir das mal durch. Und ich finde das schon auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe mich da abgeholt gefühlt, ja, ne, in den Werten. Man muss sich ja mit diesen Werten auch auseinandersetzen. Man muss sich auch darin sehen. Es muss ja auch einem das geben, wo man sagt, okay, da kann ich weiter wachsen. Also das beginnt bei uns mit Innovation. Innovation ist, wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht Veränderung nicht gerne hätte, dann glaube ich, wäre mit Innovation vielleicht auch der falsche Wert. Aber Innovation ist hier groß, Innovation in alle Richtungen, sei das produkttechnisch, sei das Innovation auch für die Künstler, aber auch intern. Man lebt so mit diesem try and iterate oder ich bin auch ein großer Freund von don't ask for permission, ask for forgiveness. Also macht einfach mal, wenn ihr Ideen habt, versucht das umzusetzen und das ist schon auch, das ist ein täglich Brot bei uns. Dann ist es ja Trust oder Ehrlichkeit, man versucht auch, oder Sincerity, man versucht eben nicht zu sehr interne Politik leiten zu lassen. Das kann in einem Unternehmen, das so klein ist und noch dynamisch und agil arbeiten möchte, kann interne Politik einen wirklich sehr, sehr einem einengen und auch eben nicht diesen Freiraum geben, den man braucht, um entsprechend auch innovativ zu sein. Dann Leidenschaft ist ein großes Wort, ist aber bei uns halt schon so, wir sind, und ich spüre das nochmal ganz anders, also ich bin auch leidenschaftlicher Google Maps User, ich bin auch leidenschaftlicher Pixel Nutzer, jetzt oute ich mich hier ein bisschen. Ne?
Ich habe auch eins.
aber hier ist halt so Leidenschaft für dieses Entertainment, wir sind eine Entertainment-Plattform, wir sind ein Entertainment-Business, diese Leidenschaft für Musik, diese Leidenschaft für Audio, diese Leidenschaft eben auch den Nutzen, das Richtige zu geben, das sehen wir ja auch wieder, also wie diese Culture Next, all diese Reports, die wir haben, die einfach zeigen, hey, wir sind ein Spiegelbild dessen, was da draußen auch passiert. Und diese Leidenschaft, ich wäre nicht zu Spotify gegangen, wäre ich nicht schon ein leidenschaftlicher Nutzer gewesen. Ja. Das beginnt schon damit. So. Dann ist Kooperation, das ist simpel. Ne? Wir sprechen von dieser Band und alles muss zusammenarbeiten, wenn das in einem solchen, wir sind eine Matrix-Organisation, wie Google auch, das ist highly komplex. Ne? Das ist im AdSense-Business, aber dann kommt noch, ne, die ganze Content-Seite dazu, Musik, Podcast etc. Und du musst mit allen irgendwie, weil alle voneinander auch profitieren können. Das heißt, Kooperation ist auch ganz klar. Also wenn man das nicht kann in einem solchen Unternehmen, dann weiß man, das wird schwierig. Und dann eben auch Erfolge feiern, das ist auch da. Erfolge nach außen feiern, Erfolge nach innen feiern, es ist wichtig. In einer Band nach einem Konzert sitzt man hoffentlich auch im Backstage und sagt, hey, das war eine geile Sache. Lass uns nochmal machen. Und genauso ist es auch bei uns. Ich bin auch ein großer Freund von ganz kleinen Erfolgen, halt wirklich auch regelmäßig zu feiern, weil es ist nicht immer einfach, ne? Auch bei uns nicht. Wir haben einen hohen Druck, wir haben natürlich hohe Erwartungen Und entsprechend muss man auch da sich die Zeit nehmen, diese Erfolge zu feiern. Und wenn ich diese fünf Werte halt, als ich die gelesen habe, die sind nicht viel anders als das, was ich auch kannte bei Google. Und ich wusste, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich abgeholt. Und entsprechend hat das dann auch für mich getriggert, okay, da kann ich mich sehen drin. Ja. Aber man muss sich damit natürlich auch befassen.
Ja, und man möchte sich identifizieren am besten, ne? Mit dieser Absolut. Ausrichtung. Ja. Und ich meine, alle Unternehmen schreiben sich irgendwas auf die Websites. Ja, das ist immer, es liest sich immer ganz gut. Aber schön, wenn es dann auch so ist und wenn man sich vorher vielleicht auch informieren kann, wie ist es denn bei euch? Und gut, Spotify ist jetzt ein Startup gewesen und ich kann mir vorstellen, dass das immer noch eine große Rolle spielt. Mittlerweile ist Spotify sehr, sehr groß. Wie viele Mitarbeitende gibt es? Roundabout
7.500 bis 10.000 so.
Ja.
Also, im Vergleich, ne, ich bin bei Google eingestiegen, ich war irgendwie Mitarbeiter zwischen 22 und 25.000. Als ich ausgestiegen bin, waren es über 200.000. Ja. Also das ist auch schön, dass ein Unternehmen so wachsen kann, aber man hat schon auch gemerkt, wie sich die Rolle oder auch ne, die Breite des Ganges sich halt irgendwie verengt hat. Also man durfte dann nicht mehr so viel spielen, man hat nicht mehr so viel Spielraum, weil es dann wieder andere Personen gab, die das schon übernommen haben. Und das ist halt hier wieder nochmal ganz, ganz anders.
Ja. Welche Rolle spielte denn oder spielt denn auch noch das Gründerteam und der Daniel Eck? Also das verändert sich dann ja auch, nehme ich an, je größer die Company wird, umso mehr wird das auch alles aufgeteilt und die Teams und Abteilungen und Länder schauen dann auch, wie sie es machen. Und seine Rolle hat sich ja auch verändert. Aber du hast ja schon von den Intro-Days gesprochen, er ist offensichtlich auch nach wie vor aktiv, sichtbar und spürbar.
Super präsent. Also auch da wieder zurück zu Transparenz, was ich aus Google gekannt habe und auch bei Spotify da ist. Ne? Wir nennen es Unplugged. Unplugged mit Daniel oder Alex oder Gustav. Das sind halt, die sind regelmäßig vor der ganzen Company, erzählen, wo es hingeht, sprechen vor ihnen Visionen, sprechen auch vor ihnen Fehlern und was sie alles vorhaben. Also er ist sehr, sehr präsent, er ist immer noch unser CEO und das ist sicher auch ein Grund dessen, weswegen ich gekommen bin, weil das ein schwedisches Unternehmen aus Europa so einen riesen Unicorn aufgezogen und er ist immer noch da. Ich finde es cool, auch ein Engineering Mind als CEO zu haben, weil das mal was anderes ist. Also Bill Gates und Steve Ballmer, das waren zwei komplett andere, unterschiedliche CEOs und man sieht jetzt auch wieder, was Satya Nadella hinbekommen hat. Von dem her ist er sehr präsent und ich hoffe auch, dass es weiterhin bleibt, ja.
Ja, und über Schweden können wir auch noch mal kurz sprechen, weil oft sind diese großen Tech-Plattformen und Companies kommen aus Amerika oder aus Asien. Aus Europa ist das nicht so oft der Fall. Und was kannst du vielleicht auch noch so teilen? Was ist auch so dieses schwedische Element oder das Geheimnis? Also Spotify war sicherlich der Zeit auch voraus, glaube ich. Viele sind ja dann nachgekommen. Dieser Apple Podcast sei schon Apple Music und viele andere. Und da war Spotify schon ziemlich mächtig auch im Markt. Aber das allein ist es ja nicht gewesen, das Timing.
Das schwedische Element, was halt immer noch da ist, sind diese Werte, die wir leben oder auch wie familiär man miteinander umgeht oder auch so etwas wie Daniel sagt auch, es ist eigentlich egal, wo du bist, sondern es ist wichtig, was du tust. Und das sind für mich so zentrale Elemente aus dieser schwedischen Kultur, die einfach wirklich das Individuum selber auch wirklich betrachtet und in einem großen Sinn. Also es ist ganz anders als es fühlt sich anders an als oder familiärer an als es in der amerikanischen Kultur war. Aber auch da, ne, Amerika ist ein Riesenmarkt, hat natürlich auch einen gewissen Einfluss in diese Kultur. Aber das ist auch, dass das Head Office immer noch in Stockholm ist und wir nicht immer nach Silicon Valley reisen müssen, sondern tatsächlich in den Norden gehen können. Das sind unterschiedliche Aspekte. Und ich bin schon auch stolz, als Europäer in einem europäischen Unternehmen wie Spotify arbeiten zu können. Das hat definitiv einfach nochmal so ein gewisses Etwas.
Ja. Ihr habt ja auf Spotify natürlich den ganzen Bereich Musik, aber eben auch den ganzen Bereich Podcast, der ja natürlich auch hier interessant ist. Es ist ja schließlich ein Podcast. Podcasts sind ja nicht neu, ja, gibt's eigentlich schon sehr, sehr lange, sind dann aber vor einigen Jahren nochmal so richtig groß geworden und mittlerweile, also ich habe gerade nochmal geguckt, gibt's, also wenn das stimmt, 63.000 Podcasts in Deutschland. Damit wären wir angeblich auf Platz 4 der Weltrangliste. However, es ist enorm in die Breite gegangen. Also welchen Stellenwert haben Podcasts für Spotify?
Unglaublich wichtigen Stellenwert. Also das war ja auch damals die Wette und müssen jetzt nachschauen. Also nochmal zuerst, wir haben mehr als 5 Millionen Podcasts mittlerweile auf der Plattform. Wahnsinn. Wir sind die Nummer 1 Podcast-Plattform global von Listenership. Ne? Die gehören uns ja nicht alle. Ne? Du bist auch bei uns auf der Plattform und erfreust dich auch der Nutzerschaft. Und wir wollen es ja dem User einfach machen, dass alles, was Audio ist, die Person auch bei uns auf der Plattform findet. Wie wichtig ist Podcast für unser Business? Wir waren mal die größte Music-Streaming-Plattform. Wir sind jetzt die größte Audio-Streaming-Plattform aufgrund dessen, dass wir jetzt im Podcast rein sind. Wir haben das etabliert. Man munkelt auch, dass Fest und Flauschig der erste globale Podcast war bei Spotify. Nur so. Also aus Deutschland auch heraus geboren. Und das hat ja nur so auch den Anreiz gegeben, okay, what else? Also wo ist Audio noch wichtig? Jetzt Hörbücher haben wir ja schon gelauncht in unterschiedlichen Ländern. Also auch das, man will halt dem User alles geben, was Audio ist. Man will die Person auch auf Spotify entsprechend in einer App glücklich machen, sei das dann eben von Hörbucherlebnis über Podcast, über Musik. Und das ist wie genau es dann dazu kam oder wann es dazu kam, dass man dieses neue Vertical aufmacht, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil. Zumal auch wir da auch den direkten Zugang zu den Künstlern haben, was wir ja bei im Musikgeschäft geht ja alles über die Aggregatoren und Labels.
Ja. Ja, genau, das ist natürlich ein Unterschied. Und ihr habt da so viele Exclusive-Podcasts, Fest und Flauschig hast schon angesprochen, Gemischtes Hack, Kaulitz Hills und viele andere. Wir kennen aber auch international natürlich sowas wie die Joe Rogan Experience. Der ist immer noch der erfolgreichste der Welt, oder?
Ja, der kommt auch mit der unglaublichen Masse an Listening Hours und auch einer Hörerschaft, die unmatched ist. So, also ja, es vor allem aber dann auch in englischsprachigen Ländern natürlich noch mehr, aber der ist global vertreten, ja.
Ja. Aber vielleicht kannst du uns mal so mitgeben, das interessiert bestimmt auch viele, die hier zuhören und sich überlegen, ob sie vielleicht auch mal einen Podcast starten. Worauf kommt es an, wenn man so einen Podcast macht? Was macht denn einen Podcast auch erfolgreich? Und ich meine, euch interessiert das ja auch, weil ihr die vermarkten wollt.
Ja gut, aber die Frage würde ich jetzt umdrehen, Gabriel. Wie ist es? Wie ist es als Podcaster? Was macht, was funktioniert, was funktioniert nicht?
Naja, das eine ist, glaube ich, dass du ein Thema brauchst, was dich interessiert, also für das du vielleicht sogar brennst, also so ein bisschen wie diese Leidenschaftsgeschichte, von der du erzählt hast. Dann musst du, glaube ich, dranbleiben, so diese Persistence, weil viele fangen ja an und hören auch wieder auf. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann diese Geduld, das auch wirklich Schritt für Schritt durchzuziehen und dann auch dir eine Community aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und dann ist es vielleicht auch eine Zeitgeistfrage, ne? Es ist ja nicht nur etwas, was ich schön finde, dann ist es vielleicht ein Hobby. Aber wenn ich das monetarisieren will, was natürlich auch eine Idee von mir ist und auch bei mir gibt es dann schon Partner und Sponsoren, dann reicht das eben nicht, das einfach nur nett und schön zu machen, sondern dann muss man sich dann überlegen, was funktioniert sozusagen. Ne?
Aus meiner User-Perspektive, ich glaube, wir sollten noch mehr Podcasts haben. Man muss sich nicht um die Reichweite eines Joe Rogan oder Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig um die kämpfen, sondern man muss, wie du sagst, das Thema, das man leidenschaftlich vertritt und auch auf Podcasts entsprechend da zur Verfügung stellen will, dann die richtige Nutzer zu haben. Und da ist es eben für mich wichtig, dass wir die Technologie haben, um genau diese Nutzer auch ansprechen zu können mit unseren Werbeträgern. Und das ist, weil gerade die Schwierigkeit für viele Podcaster ist die Monetarisierung. Ja. Und wenn wir jetzt helfen können, dass du nicht mehr für deine Brand sorgen musst, um deinen Podcast zu sponsern, sondern wir wissen, hey, du hast eine coole Audience hinter diesem Podcast und wir können jederzeit unsere Anzeigen in deinen Podcast reinschneiden, wo es passend ist, dann bekommst du darauf basierend schon wieder mehr Kohle. Das heißt, egal wie groß dann deine Listenership ist, solange sie relevant ist für eben ein Brand, dann würden wir das finden und entsprechend dich auch unterstützen. Und das ist das, wo ich auch wieder, das kommen wir wieder zurück zur Innovation. Das ist, was auch Spotify machen muss. Ich komme von einem digitalen großen Player. Wir müssen die Möglichkeit haben, die Listenership zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen mit unseren Brands und auf der anderen Seite eben auch Möglichkeiten geben, nicht nur die großen und reichweitenstarken Podcasts zu unterstützen mit Sponsoring, sondern jedem die Möglichkeit geben, sich besser zu monetarisieren.
Was hörst du so für Podcasts?
Ich bin ein Kind der Routine. Also ich muss auch sagen, als ich bei Spotify begonnen habe, so April 22, da war ich noch gar nicht so wirklich ein Podcast-Listener. Also ich hauptsächlich auf Musik. Habe es natürlich dann zu meinem Beruf gemacht, mal alle unsere Podcasts zu hören. Alle. also alle unsere Original Exclusives so. Habe auch gemerkt, dass es durchaus einen Unterschied gibt und weswegen ich nicht unbedingt die Zielgruppe bin von einem oder dem anderen und habe dann auch viele wieder abgeschaltet. und ich habe jetzt so mittlerweile, es ist meine Routine, ne? Also ich höre am Morgen Handelsblatt Morning Briefing, Financial Time Morning Briefing, Zeit Online. Alles, was die GAFAs betrifft oder einfach, ich finde ihn auch wirklich grundsätzlich ein cooler Dude. Scott Absolut. Galloway, also der Prof G-Pod.
Pivot-Podcast ist auch toll.
Ja, genau. Auch nicht alles, also die Office Hours, die skippe ich meistens, aber den höre ich regelmäßig. Und dann höre ich fürs Entertainment gerne auch mal Olli und Jan, Fest und Flauschig. Und ja, dann hier und da, also Hotel Matze, je nachdem, welche Leute er drin hat, das würde ich dann wirklich themenabhängig machen. Und ich nutze auch die Discovery-Funktion jetzt mehr und mehr, so sagen, hey, kannst du mir da mal das geben, ne? Auch Erziehung, Kleinkind, also wie viele Informationen ich mir jetzt schon über Podcasts einfach auch hole, um noch ein besserer Papa zu sein.
Ja,
also das ist dann sehr abhängig, was ich gerade brauche. Aber ich ziehe sehr, sehr viel aus Podcasts raus, muss ich sagen.
Gibt ja auch Podcasts für Kinder mittlerweile. Sendung mit der Maus-Podcast, ne? Gibt es.
Echt? Mhm. Das muss ich jetzt mal aufnehmen. Okay.
Also es passiert unheimlich viel und interessant ist natürlich die technologische Entwicklung. Künstliche Intelligenz ist auch ein Thema, über das gerade ganz viele sprechen. Da war im letzten Jahr zu lesen, AI-generated Playlists bei Spotify. Aber was passiert da alles in diesem Kontext bei euch? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
Ja, du, das ist natürlich, KI ist auch bei uns ein Riesenthema, war es aber auch schon lange. Also wir arbeiten seit 2011 mit KI und ist auch der Backbone unserer Personalisierung, also deiner Personalisierung. Das Erste, was ich lernen musste bei Spotify, auch in meiner Medientraining oder grundsätzlich, kein Spotify ist dasselbe wie, also deins ist ganz unterschiedlich zu meinem. Und das ist ja genau diese Personalisierung, die ist auch gestützt über KI. Die Vorschläge, die dann kommen, ist gestützt über KI. Nichtsdestotrotz sind wir auch da. Also die ganze Audiobranche entwickelt sich jetzt nicht nur bei uns grundsätzlich. Und da ist halt, also wir sehen da ein Riesenpotenzial, was mit AI geht. Ne, Gustav Soderström, der redet sehr offen darüber und das kann ich auch jedem empfehlen, ihm mal zuzuhören, weil er das auch sehr gut runterbringen kann, was das wirklich bedeutet. Um die Frage nochmal ein bisschen tiefer anzugehen, auf der Werbeseite wird uns KI weiterhin helfen, denn Unternehmen wird es helfen, Werbeträger und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Auf unserer Seite wird es aber auch helfen, Markensicherheit besser zu unterstützen. und auch und kreative Entwicklung natürlich im größeren Umfang zu machen. Auf der anderen Seite, die Personalisierung bringen wir auch auf ein neues Level. Ist jetzt in Deutschland noch nicht gelauncht. Ich darf es haben, weil ich natürlich die interne Version habe. Es ist dieser AI-DJ, ja, der ja schon in den USA, UK und Irland gelauncht ist. Das ist halt genial. Ne? Das ist mehrfach genial. Es ist eine Stimme eines Mitarbeiters von Xavier, also X, der für mich permanent neue Playlisten zusammenfügt oder auch mal sagt, hey, hier, diesen Künstler hast du jetzt öfters gehört, weißt du das und das über diesen Künstler und hier noch ein kleines Set von ihm von ganz neuen oder ein bisschen unbekannteren. Also es eröffnet einfach auch den Horizont gleich nochmal. Und ich kann echt auch sagen, sonst war ich immer so dieselbe Playlist oder dieselben Künstler und mit dem macht es meinen Alltag ein bisschen einfacher. Also da ist halt sehr das KI gestützt, ne? Also die Stimme, das, was er sagt, ist KI weiterentwickelt. Das heißt, er hat uns die Stimme gegeben, aber wir, die Kuration und eben auch die Stimme des AI-DJ. Und wir haben ja auch genau diese, wir haben KI auch schon genutzt, um Sprachübersetzung zu machen. So Lex Friedman, Stephen Bartlett etc. haben wir englischsprachige Episoden von den Podcasts in unterschiedliche Sprachen wie Deutsch, Spanisch, Französisch etc., you name it, übersetzt, um zu schauen, mit deren Stimme übersetzt, um zu schauen, wie kann man auch deren Inhalt anderen verfügbar machen, die jetzt nicht English Native sind. Und das sind jetzt halt so zwei weitere Bereiche, an denen wir entsprechend auch arbeiten.
Was ist denn mit Video? Kommt ja jetzt auch immer mehr, auch im Bereich Podcast unter anderem. Also was... Wie wichtig wird das? Ihr habt natürlich euren Fokus auf Audio, das ist klar, aber am Ende des Tages geht es um Medien, geht es um Kunden, die Medien konsumieren wollen, ne?
Genau, es ist zweierlei. Es sind die Künstler, die sagen, hey, wir sind bei Spotify, unsere Hörerschaft ist auf Spotify, wir haben aber auch Musikvideos oder wir haben auch einen Videopodcast und entsprechend wollen wir das auch für die Künstler ermöglichen, das auf unserer Plattform, das auch gleichzeitig zu konsumieren. Und auf der anderen Seite eben auch der Nutzer selbst. Also wie viel die Consumption auch auf Videopodcasts in die Höhe gegangen ist, tue ich mich selber noch ein bisschen schwer, aber mir hat mal einer gesagt, er macht das aber dann am Fernseher, also im großen Fernseher, anstatt irgendwie eine Talkshow zu sehen, hört man halt mal oder schaut man einen Videopodcast auf Spotify. Also ja, es ist ein Ding, aber das auch wieder aus dem alles, was bei Spotify entwickelt wird, wird für die Künstler und für die Hörerschaft entwickelt. Und das ist eben das Feedback von Künstlern und Hörern. Wir brauchen das, wir möchten das und entsprechend wurde da auch oder wird immer noch sehr viel rein investiert in das Thema.
Kommen wir nochmal zu dir und deinem persönlichen Arbeitsalltag. Was hilft dir denn, erfolgreich zu sein?
Was hilft mir, erfolgreich zu sein? Priorisierung, Strukturierung. Alle Themen als Lead hier oder als Manager bei Spotify, Authentizität.
Okay.
Also das ist für mich extrem wichtig. Und ich gebe auch zu, ich habe in meinen ersten Manager-Rollen habe ich nicht immer, also jetzt nicht bei Spotify, aber habe ich auch mal versucht zu sein, den ich gedacht habe, dass mein Manager mich haben möchte. Ja. So. Und das hat nicht lange energietechnisch wirklich funktioniert. Und da habe ich selber gesagt, okay, ich muss auch ein Unternehmen finden, das mich als Person mag und wo ich authentisch sein kann. Und das ist schon noch das A und O. Und dann natürlich eben auch Leute im Team haben, die am selben Strang ziehen, die auch mitmachen und auch Bock drauf haben. Und dann ist alles einfacher. Also ich bin nur so stark wie mein Team und nicht alleine könnte ich das alles gar nicht machen. Ne?
Wie sieht denn auch euer Teamplay aus? Wir haben jetzt durch die Pandemie einen enormen Shift in der Arbeitswelt gesehen und viele Unternehmen diskutieren gerade, auch die Tech-Unternehmen, also welche Rolle das Büro zum Beispiel spielt. Ja? Treffen wir uns noch, wie oft, wofür? Es gibt Dropbox zum Beispiel, mit denen habe ich auch gesprochen, die sagen, nee, also remote first, also wenn du willst, auch nur remote. Wie macht ihr das? Was hilft euch, da auch verbunden zu bleiben?
Genau, also wir sind ja auch distributed first. Ne? Das ist, was 2019, also vor der Pandemie, auch Daniel ausgerufen hat, weil eben unter dem Aspekt, es ist wichtiger, was du tust, als wo du es tust. Im Sales sehe ich das schon ein bisschen anders. Also ich bin persönlich auch ein Verfechter von einer Office-Kultur, weil ich es mag, unter Menschen zu sein. Ich bin ja im Sales, also muss ja irgendwie auch sein. Aber ich mag auch die kurzen Wege, die man gehen kann in einem Office. Aber ich finde es schön, dass wir die Möglichkeit haben, das so auszugestalten. Du siehst auch, ich bin heute auch im Homeoffice. Man bringt halt den Einklang mit dem privaten Leben besser, oder man bringt es besser mit dem Privatleben in Einklang, ja. Wenn man diese Flexibilität haben kann. Wie, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, wie gehen wir damit um? Also mein Team ist in 5 Locations in Deutschland verteilt. Das heißt, ich bin nicht nur in einer Location distributed, wenn wir im Homeoffice sind, sondern mein Team ist grundsätzlich distributed. Und für mich ist da wichtig, dass wir über den Einzelnen dann in eine Location rein, über das Gesamtteam halt eine Kultur fördern. Das heißt, eine Location, also eine Office-Kultur, können Sie sich selber aussuchen, wie Sie es machen wollen. Und dann natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten auch nutzen, mal als Gesamtteam zusammenzukommen. Und auch jegliche, wenn wir Kundenevents haben oder so, da sind auch viele Leute aus unterschiedlichen Offices zusammen oder auch in andere Offices zu gehen. Also mein Team ist nicht, ich sitze jetzt in Düsseldorf und ich habe nur Düsseldorf-Kunden, überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil zu sagen, okay, lass mal schauen, dass man fast aus jeder Location irgendwo einen Kunden hat und dann entsprechend, wenn man zum Kunden geht, auch sich die Zeit nimmt, mit den anderen Bandmates auch zusammensitzt. Also so diesen Austausch zu haben und dann natürlich die größeren Events oder die größeren Gatherings auch nutzen, um viel auch über das Team oder mit dem Team zu machen.
Ja. Wenn wir abschließend jetzt zum Ende des Interviews nochmal auf den Terminus New Work kommen, das ist ja einer, der in Deutschland so hoch und runter diskutiert wird, im Ausland ja gar nicht so sehr, interessanterweise. Da geht es dann schon mal über Future of Work. Auch selbst Hybrid Work wird, glaube ich, in Deutschland sehr diskutiert, aber in anderen Ländern zumindest der Fokus so nicht da, weil man hier in Deutschland schon immer viel darüber nachdenkt, wer entscheidet hier was, wie menschenfreundlich ist das oder auch nicht. Du hast jetzt auch einen internationalen Kontext, ne? Du sprichst auch 5 Sprachen, habe ich gelesen. Also du bist eigentlich sehr global unterwegs. Was ist so das Besondere auch daran, hier so in Deutschland zu arbeiten und dann auch noch für so ein schwedisches Unternehmen? Weißt du, diese...
Also das mit den 5 Sprachen, das ist, ich glaube, da ist Deutsch und Schweizerdeutsch, das sind schon zwei Sprachen. Sonst geht die Rechnung nicht auf und einige spreche ich besser als andere und ich habe auch noch meine Mühen mit Deutsch teilweise. Vielfach werden wir auch darauf angesprochen, so als Best Practice von den Kunden selbst oder von Agenturen oder wenn ich irgendwo mal eine Speaking Opportunity on Stage habe, gibt es random Leute, die einfach kommen und sagen, hey, cool, es ist ein Thema, was ich, das habe ich vorweg auch gesagt, was für mich extrem spannend ist, ja. weil ich selber persönlich sehr davon profitieren darf, aber auch mir das schon auch ein bisschen aussuchen durfte, in einem solchen Unternehmen, in einem solchen Setup auch zusammenzukommen und arbeiten zu können. Und das ist auch das, was mir dann auch der Alltag erleichtert. Also zurück, wie mache ich das? Ich brauche dieses Umfeld, damit es besser geht. Und wenn ich das auch teilen kann oder auch in Gesprächen auch nutzen kann, um andere so vielleicht ein bisschen zu inspirieren, dann mache ich das gerne. Aber ansonsten, also ich...
Ja, cool. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch ein Album oder einen Podcast empfehlen, der bei dir auf Heavy Rotation ist.
Podcast neu, Lex Friedman. Gerade. Mhm. Album, ich kehre gerade wieder so ein bisschen zurück ins Spanische und höre wieder sehr, sehr gerne Orishas, hoch und runter.
Ja. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast, wie ihr bei Spotify arbeitet. Glaube ich, sehr interessant für viele. Wir packen das auch nochmal in die Shownotes, auch nochmal euer Bandmanifest. Und insofern, genau. Danke dir für deine Zeit. Mach's gut und bis bald.
Danke dir, Gabriel.
Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Checkt auf jeden Fall mal die Shownotes. Dort gibt es alle Links zu Yves, zu seinem LinkedIn-Profil, aber auch nochmal zu Spotify und dem Thema Unternehmenskultur. Alles, was dazu zu finden ist, könnt ihr euch da gerne nochmal anschauen. Und ich packe euch auch meine Website mit rein, gabrielrath.com. Dort könnt ihr sehen, was ich so tue, wo ich unterwegs bin, zum Beispiel auf der Voices-Konferenz nächste Woche rund um interne Kommunikation und Kultur in Berlin oder auch auf der OMR demnächst in Hamburg. Ihr könnt mich außerdem buchen als Moderator für eure Veranstaltung, als Speaker rund um das Thema New Work, Kommunikation, Kollaboration. Teile ich die wichtigsten Learnings aus 5,5 Jahren Podcast und 15 Jahren Kommunikationsarbeit. Wenn ihr mögt, kommt auf mich zu. Ich freue mich auf jeden Fall auch von euch zu lesen. Wo hört ihr diesen Podcast? Was wünscht ihr euch noch? Schreibt mir das unbedingt und lasst uns gerne weitermachen und weiter dranbleiben. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected.